so dass er durch diesen Spiegel des Scheines gegen das Einswerden und Zusammenschmelzen mit seinen Gestalten geschützt ist. So sind dagegen die Bilder des Lyrikers nichts als er selbst und gleichsam nur verschiedene Objektivationen von ihm, weshalb er als beweglicher Mittelpunkt jener Welt Ich sagen darf. Nur ist diese Ichheit nicht dieselbe wie die des wachen, empirisch realen Menschen, sondern die einzige, überhaupt wahrhaft seiende und ewige, im Grunde der Dinge ruhende Ichheit, durch deren Abbilder der lyrische Genius bis auf jenen Grund der Dinge hindurchsieht. Nun denken wir uns einmal, wie er unter diesen Abbildern auch sich selbst als Nicht-Genius erblickt, das heißt, sein Subjekt, das ganze Gewühl subjektiver, auf ein bestimmtes, ihm real bünkendes Ding gerichteter Leidenschaften und Willensregungen. Wenn es jetzt scheint, als ob der lyrische Genius und der mit ihm verbundene Nicht-Genius eins wäre, und als ob der Erstere von sich selbst jenes Wörtchen Ich spräche, so wird uns jetzt dieser Schein nicht mehr verführen können, wie er allerdings diejenigen verführt hat, die den Lyriker als den subjektiven Dichter bezeichnet haben. In Wahrheit ist Archilochos, der leidenschaftlich entbrannte, liebende und hassende Mensch, nur eine Vision des Genius, der bereits nicht mehr Archilochos, sondern Weltgenius ist, und der in seinem Urschmerz, in jenem Gleichnisse vom Menschen Archilochos symbolisch ausspricht, während jener subjektiv wollende und begehrende Mensch Archilochos überhaupt nie und nimmer Dichter sein kann. Es ist aber gar nicht nötig, dass der Lyriker gerade nur das Phänomen des Menschen Archilochos vor sich sieht, als Widerschein des ewigen Seins. Und die Tragödie beweist, wie weit sich die Visionswelt des Lyrikers von jenem allerdings zunächst stehenden Phänomen entfernen kann.